Ihr Lieben, unser früherer Bischof Hermann Sticher wurde einmal gefragt, was ihm bei seinen Gemeindebesuchen als größte Frage begegnet. Dann hat er gesagt, der geistliche Zustand der Gemeinde und Kirche. Und hat dazu gesagt, dazu geben die Sendschreiben viel Anleitung. Wir haben heute den Text, das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Ich lese diesen Text jetzt aus Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt er, der die sieben Sterne hält in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst in deinen Reihen. Und du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße, tue denn die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, und dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Herr Jesus, hilf uns heute, offene Ohren zu haben für dein Wort und deinem Wort standzuhalten. Gottes Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus ist die einzige der sieben Gemeinden in der Offenbarung, über die wir viele Informationen in der Heiligen Schrift finden und von der ausführlich in Apostelgeschichte Kapitel 18 bis Kapitel 20 berichtet wird. Paulus besuchte die Stadt erstmalig mit Priscilla und Aquila, die er dort dann auch zurückließ. Später kam der redegewandte Apollos nach Ephesus und predigte die Taufe des Johannes. Priscilla und Aquila hörten ihn und natürlich entdeckten sie, dass er eine unvollständige und unzulängliche Botschaft verkündigte. Trotzdem traten sie nicht ärgerlich aus der Gemeinde aus, sondern unterwiesen den Apollos und brachten ihm in Geduld zurecht, sodass er bald anfing, das volle Evangelium zu predigen und Christus in die Mitte zu rücken. Später kehrte ja Paulus nach Ephesus zurück und verkündigte dann dort 3 Monate lang in der Synagoge das Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Doch bald erhob sich eine starke Opposition. Paulus schrieb darüber, denn mir ist eine große Tür aufgetan, die viel Frucht wirkt, aber zugleich auch viele Widersacher auf den Plan rief. Die Aufnahmebereitschaft der Epheser bewirkte also zugleich massive Opposition. Diese Opposition äußerte sich in 3 Formen. Erstens kam es unter den Zuhörern zu einer Verhärtung der Herzen. Dieselbe Sonne, die Eis zum Schmelzen bringt, erhärtet zugleich Ton. Das Evangelium bewirkt entweder Demütigung und Umkehr oder aber auch Verhärtung und Ablehnung. Zweitens war es ein alter Trick des Teufels, die Nachahmung. Es geht nach dem Motto, wenn du sie nicht schlagen kannst, dann vereinige dich mit ihnen. Die Nachäffer in Ephesus und die Resultate des Evangeliums ohne die Kraft des Heiligen Geistes hervorbringen zu wollen, erlitten durch den bösen Geist eine Niederlage, anstatt sie ihn besiegt hätten. Und jedem, der den Widersacher ohne die Kraft Gottes angreift, wird es nicht besser gehen. Schließlich nahm die Opposition eine dritte Form an. In Ephesus verehrte man eifrig die Göttin Diana. Und die Herstellung von Silberschreinen für diese Göttin war ein recht einträgliches Geschäft. Als aber dann viele durch die Evangeliumsverkündigung zum Glauben kamen, hat der Absatz dieser silbernen Götzen rapide abgenommen. Das brachte den damaligen Silberschmied Demetrius in Rage und Wut. Er schaffte es, die ganze Stadt in Aufruhr zu bringen. Dieses geistliche Erwachen war natürlich dem Teufel ein Dorn im Auge, weil es seine Geschäfte kaputt machte. Als nun Paulus Ephesus dann zum zweiten Mal verließ, existierte dort eine wachsende Missionsgemeinde. Aus jenen dortigen Gegebenheiten heraus entstanden eine Erweckung. Sie trug alle Züge eines echten geistlichen Aufbruchs. Eine Furcht fiel über sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt, so wird berichtet. Viele waren, die früher der Zauberei und dem Okkultismus verfallen und verstrickt waren, bekannten diese Sünde und räumten mit all diesen Dingen gründlich auf. Das Gericht Gottes begann am Hause Gottes. Jedoch ziemlich genau 30 Jahre später ruft der Herr Christus und der Geist Gottes sie unnachgiebig zur Buße auf. An sich war es immer noch eine relativ gute Gemeinde, aber sie brauchte eine Erweckung. Man höre, eine gut funktionierende Gemeinde, eine fleißige, eine Vorzeigegemeinde, braucht eine Neubelebung. Im zweiten Brief, also im vorliegenden Sendschreiben an die Epheser, sagt der Herr ihnen drei Dinge nämlich. Erstens, was in der Gemeinde gut ist und toll läuft. Und zweitens, was in der Gemeinde nicht gut geht, was falsch ist. Und drittens, was demnach zu tun ist. Ich kenne deine Werke, sagt der Geist Gottes. Ephesus war eine tätige und fleißige Gemeinde. Ich weiß deine Arbeit. Es war mühevolle Arbeit. Ich weiß auch deine Geduld. Das taten sie eben nicht nur dann und wann, sondern beharrlich. Du bist nie müde geworden. Und ich weiß auch, dass du die Böse nicht tragen kannst und dich von den Lügnern klar distanzierst. Die Glaubenden üben Gemeindezucht. Ephesus war eine sehr sündige Stadt am Westrand von der Türkei. Und die Christen ließen es nicht zu, dass glaubenslose und böse Menschen der Gemeinde von außen oder von innen Schaden zufügten. Sie wussten, dass sie wie Schafe mit unter den Wölfen waren. Sie waren aber ebenso auf der Hut gegenüber den Wölfen unter den Schafen. Sie wurden ständig mit falscher Lehre konfrontiert, haben es aber nicht zugelassen, dass die Gemeindeglieder von Irrlehrern vergiftet wurden. In allen schwierigen Situationen waren sie ihrem Herrn treu geblieben und nie müde geworden, Gutes zu tun. Welch eine Zufriedenheit, welch ein Dankgefühl muss uns durchdringen, wenn diese Aussagen und Zeugnisse auch uns gelten. Selig sind die, dessen Werke Christus kennt und anerkennt und annimmt. Es sind gesegnete Leute, die sich so in Gottseligkeit üben, sich in selbstverleugnenden Werken der Barmherzigkeit und Liebe Jesu offenbaren. Jetzt soll jeder die Frage sich selber stellen. Können wir solches Lob über uns auch vernehmen? Könnte Jesus mir und uns sagen, ich kenne eure selbstlose Arbeit, eure vorbildliche Treue, euer Ausharren, eure Liebe zur Wahrheit und reinen Lehre, eure Entschiedenheit zum heiligen Wandel, euer geduldiges und getrostes Ausharren in allen Widerständen, in Trübsal, Not und Verfolgung. Kann das Jesus auch von mir sagen? Ja, Ephesus war eine vorbildliche Gemeinde. Konnte da überhaupt es etwas geben, was nicht stimmte, was falsch war? Nachdem Christus der Gemeinde nun alles gesagt hatte, was in Ordnung war, sagte er nun, was falsch und vor allem sehr schlimm ist. Aber ich habe eines gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Was damit ausgesagt wird, ist dies, dass wohl bei der Mehrzahl der Gemeinde die Liebe erkaltet ist. Hört, hört. Mit all ihren mühevollen Werken, ihrer Disziplin und Ausdauer hat die Gemeinde die erste Liebe verlassen. Jesus sagte nicht, der Eifer wird erkalten, sondern die Liebe. In Ephesus mangelte es nicht an Eifer, an guten Taten, an Wachsamkeit für ihre reine Lehre, an Geduld und Kraft, um Not, Bedrängnis und Leiden siegreich zu durchstehen. Es sieht aber so aus, dass die Glaubenden in Ephesus gerade im Widerstand gegen böse Menschen und Irrlehrer ihre erste Liebe verloren haben gegen die Irrlehrer. Sehr oft ist es bisher ja in der Kirchengeschichte darauf hinausgelaufen, dass fundamentale Christen und sogenannte Argfromme so scharf und fanatisch in ihrer Verurteilung falscher Lehre sind, dass sie am Ende diesen Menschen gegenüber alle Liebe, alle Achtung und Wertschätzung verlieren. Ja, man kann etwas Richtiges sehr wohl auf die falsche Art und Weise tun. Hat nicht Paulus geschrieben, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist als das, was wir euch gepredigt haben, nämlich das der Befreiung, der Barmherzigkeit, der Gnade und der Liebe, wer dies nicht verkündigt, wird verflucht oder sei verflucht. Wissen wir auch um die Aussage, alle kennen sie, 1. Korinther 13, und hätte der Liebe nicht, dann wäre alles nichts. Halten wir diesen Aussagen mal stand. Wenn sich bei uns, das ist jetzt meine Überlegung, bei uns diese Kombination Wahrheit und Liebe nicht findet, sind wir theologische Spürhunde und dogmatische Detektive, die spüren und auflauern und oft dann zum Richter aufspielen. Eine fleißige Gemeinde ist hier der Versuchung anheimgefallen, das eigentliche Fundament zu verlassen. Die Liebe, die unbegrenzte Liebe Gottes und Jesu, das betone ich, um das geht's, die unbegrenzte Liebe Gottes und Jesu. Obwohl sie immer noch die erste Geige spielt, ist die Gemeinde ins Wanken geraten, nämlich ihr Fundament hat Risse bekommen. Die Gemeinde bekennt der Welt etwas, was sie im Grunde selber nicht mehr besitzt. Die erste Liebe. Eigentlich hat ja alles ganz harmlos begonnen, nicht spektakulär, sondern ganz leise, unbemerkt. Langsam geschieht das Entfernen und kommt die Untreue, so ganz langsam. Im Alten Testament lesen wir auf den König Saul bezogen, und er merkte und wusste nicht, dass der Herr immer mehr von ihm gewichen war. Ihr Lieben, Jesus macht erneut die Liebe, seine Liebe zum Maßstab für unser Leben und unseren Dienst. Christus will nicht zuerst unseren Dienst, sondern die erste, die hingebende und die brennende Liebe. Wachsen im Glauben, ja, aber nur auf dem Fundament des Anfangs. Was würde wohl übrig bleiben, wenn wir aus unserer Gemeindearbeit alles entfernten, was nicht der spontane Ausdruck einer herzlichen Liebe zu Jesus ist? Alle in der Gemeinde sollen sich immer wieder neu die Frage stellen, warum arbeite ich eigentlich in der Gemeinde und im Reich Gottes mit? Warum? Tue ich es, weil ich dazu verpflichtet bin? Weil ich mich damit befriedigen will? Weil es schließlich jemand tun muss? Und weil man mich dazu gewählt hat, wenn nicht die Liebe Jesu unser zwingendes und dringendes Motiv ist, und das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, wird Gott unseren Dienst nicht hundertprozentig segnen können. Wenn unsere Werke und Taten, unsere Mühen und unser Einsatz nicht aus der Liebe Christi heraus geschieht, dann ist alle Beredsamkeit und Weissagung, alle Weisheit und aller Glaube, alle Wohltätigkeit und sogar das Martyrium ebenso viel wert wie der Straßenstaub im Wind. Können wir den Worten standhalten? Und jetzt müssen wir richtig fragen, was ist denn eigentlich die erste Liebe, die hier vermisst wird? Ihr Lieben, zunächst, es ist die ursprüngliche Liebe des Glaubenden zu seinem Herrn Jesus, mit dem er nach Römer 7 vermählt ist. Paulus schrieb, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken nach und nach abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Jesus Christus. Ich bin jetzt 17 Jahre in Langenau und damit auch mit dieser Gemeinde hier verbunden. Und meine 60 Jahre Dienstjubiläum, die ich hatte, muss ich immer wieder sagen, es ist die ursprüngliche Liebe, wenn sie fehlt, dann geht es in der Gemeinde drunter und drüber. Die allermeisten Schwierigkeiten in der Gemeinde rühren nach meiner Meinung daher, dass die erste Liebe verlassen wurde. Wie gehen wir denn miteinander um? In aller Verschiedenheit unserer Meinungen. Wenn wir Christus von Herzen lieben, lieben wir auch vor allem die Brüder und Schwestern. Denn seine erste Liebe führt uns zusammen zu einer Gemeinschaft mit und für einen. Liebe zur Gemeinde und zur Gemeindearbeit erwächst aus der Liebe zu Jesus. Sicher gut gemeint reden wir immer wieder über die Opferbereitschaft und Treue zur Gemeinde, während wir den Leuten gut zureden, sie manchmal sogar anbetteln, doch zum Gottesdienst, zur Bibelstunde und so weiter zu kommen. Aber ist es nicht so, wie es immer schon war? Die Menschen gehen dorthin, wo sie Verlangen haben, wo eine sogenannte Nestwärme herrscht. Menschen gehen dorthin, wo sie verlangen, wo sie hin Verlangen haben und wo ihr Herz ist und wohin ihr Interesse gehen. Da gehen auch ihre Füße hin. Der bekannte ehemalige China-Inlandmissionar Hudson Taylor hat dazu Folgendes gesagt. Die wichtigste und erste Voraussetzung für einen Missionar ist nicht die Liebe zu den Menschen, wie wir das oft so hören, sondern die Liebe zu Jesus. Ich habe den Bruder Wenger vorhin die zweite Schriftlesung in dieser Richtung bewusst lesen lassen. Jesus wollte vom Petrus nur das eine wissen. Hast du mich lieb? Da wird nicht lang rumdiskutiert. Und dann sendet Jesus den Petrus neu in seinen Auftrag. Hast du mich lieb? Ja, Herr. Dann geh hin und weide meine Schafe. Die erste Liebe ist gekennzeichnet von einer unbekümmerten Begeisterung. Da gibt es keine Berechnung. Die Maria von Bethanien hat damals den hohen Preis der kostbaren Salbe überhaupt nicht berechnet. Nur Judas daneben, der murrte und schimpfte. Warum? Weil ihm die wirkliche Liebe zu Jesus gefehlt hat. Jesus hat nicht gesagt, ich kann jetzt aufhören, ich habe genug. Ich kann mir es nicht mehr leisten, ans Kreuz zu gehen. Erste und echte Liebe ist nie knauserig. Wenn unser Herz damit erfüllt ist, wird man uns nicht bitten müssen, Gott zu dienen und ihm zu opfern. Das betone ich noch einmal. Wenn unsere Liebe brennt für Jesus, dann muss man mich nicht bitten, Gott zu dienen und ihm zu opfern. Was waren deine erste Liebe? Schauen wir mal zurück. Waren das nicht glückliche Tage? Welche Liebe hatten wir doch zu Jesus in den Zeiten der ersten Sündenvergebung und Befreiung? Wie hatten wir uns so gegenseitig lieb? Und hätte er damals von mir verlangt, ich solle die alle habe, den Armen geben, ich hätte es getan. Oder dass ich ihm seinem Willen meinen Leib verbrennen lasse, das kann man nur, wenn man Jesus liebt. Die erste Liebe, als wir neu und konsequent im Glauben anfingen, haben wir es ganz ernst gemeint. Jesus war uns viel wichtiger als aller irdischer Reichtum und Wohlstand. Wir konnten gar nicht genug für unseren Herrn tun. Die Glaubensgemeinschaft und die Glaubensversammlungen waren uns wichtiger als Privatvergnügen. An den Gebetsversammlungen haben wir freudig teilgenommen. Ihr Lieben, warum gibt es heutzutage viele, denen der Weg zum Gottesdienst zu beschwerlich ist und viel zu weit? Früher bei der ersten Liebe hätte man den doppelte und dreifache Weg unternommen, um zusammenzukommen. Von Charles Spurgeon stammt ein derber Ausdruck, den kennen wir ja, der Erweckungsprediger von England. Er hat gesagt, das Verlieren bzw. das Verlassen der ersten Liebe ist die Ursache, dass man die Ruhe des Leibes dem Heil der Seele vorzieht. Typisch Spurgeon. Ja, ihr Lieben, wir besitzen nicht mehr jene anfängliche, brennende und überschwängliche Liebe. Ich besitze sie auch teilweise nicht mehr. Wie waren wir doch damals gehorsam ihm gegenüber. Wir konnten oft nicht genug Gottes Wort hören. Wie waren wir damals erfüllt mit Freude, sodass wir entsprechend viel und freudig gesungen haben. Und wie haben wir uns damals einander lieb gehabt. Da waren wir nicht so schnell empfindlich und beleidigt, gekränkt und bitter. Da kamen wir dem anderen mit Liebe zuvor. Damals haben wir uns nicht so an Kleinigkeiten aufgehalten und aufgeregt wie heute. Und wie haben wir uns dann angenommen, wie wir waren? Damals haben wir uns nicht so an Kleinigkeiten geärgert. In der ersten Liebe sind wir auch nicht ungeduldig und innerlich aufgeregt und ärgerlich geworden, wenn der Gottesdienst mal 5, 10 oder 15 Minuten länger gedauert hat. hat uns damals nicht aufgeregt. Oder damals hat man auch am Gemeindepastor nicht so viel rumgemergelt und kritisiert. Da hat man ihn mehr im Gebet umgegeben. Und noch eins. Es gibt Leute, die immer von dem zehren, was sie einmal waren und vor allem getan haben. So nach dem Motto, ich habe das Meinige schon getan, ich habe schon so und so viel gegeben und meinen regelmäßigen Beitrag geleistet. Und so weiter, man schwelgt in der Vergangenheit, was man alles geleistet hat. Wie sieht denn das heute aus? Es hilft nichts, wenn wir behaupten, das habe ich früher getan. Stellen wir uns vor, Gottes Wort würde sagen und sprechen, jetzt höre ich auf zu wirken. Oder die Sonne würde sagen, die Jahrtausende ja für uns scheint und Wärme gibt. Jetzt habe ich genug, jetzt höre ich auf zu scheinen. Wenn wir unsere ersten Werke verlassen haben, dann haben wir ohne Zweifel auch die erste Liebe verlassen. Ich kann uns diese Klarheit nicht verschweigen, so steht es hier. Und jetzt kommt das Letzte, und das ist jetzt wichtig. Bedenke, wovon du gefallen bist. Und tue Buße. Das ist ein unmissverständlicher Aufruf und hat seine ganz besondere Bedeutung und Wichtigkeit. Bedenke, das heißt so viel, denke darüber nach. Wir reden und wir freuen uns über unsere Berufung und streben nach der Heiligung, hoffentlich. Aber wir vergessen die lebensgefährlichen und lebensvernichtenden Abgründe, aus denen wir durch Christus erlöst sind. Wir wissen, dass wir auch jetzt nicht andere sind als Sünder, die allein aus der Gnade gerettet werden. Bedenkt, was aus uns geworden wären, wenn sich der Herr unser nicht erbarmt hätte. Ihr Lieben, wenn wir uns immer wieder bewusst zurückwenden zum Anfang, zum Ursprung, zum Grund und Eckstein und das heißt auch zum Kreuz Jesu Christi, dann werden wir auch zur ersten Liebe zurückgeführt. Wenn wir zurückgehen zum Ursprung. Wir wollen uns erneut ins Gedächtnis rufen, wie inbrünstig wir Jesus in der ersten Zeit der Nachfolge liebten, wie wir die glücklichsten Menschen waren, welche hingebungsvolle Liebe wir für unseren Herrn hatten. Und dann, ihr Lieben, wollen wir Buße tun. Buße, das heißt, wir wenden uns ganz bewusst der heilsamen Gnade Gottes zu. Buße tun ist die konkrete Antwort auf die existierende und offizielle Frage, was wollen und sollen wir tun? Wenn ich mich verlaufen habe, wenn der Weg von mir in einen Abgrund führt, dann gibt es nur eins, umkehren. Wenn mein Leben sinnlos geworden ist, wenn mich Schuld schwer belastet, wenn ich erkenne, wie weit ich von Gott getrennt bin, wenn ich erkenne, dass mich diese Trennung in den sicheren Tod führt, dann gibt es nur eins, umkehren. Wenn mich der Neid und die Gier zerfrisst, wenn mich Süchte fesseln und wenn ich merke, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, dann darf ich meine Schuld bekennen, bereuen, dann darf ich mich der Gnade Gottes ausliefern. Und Gott befreit mich und heilt mich dann. Bußtag heißt genau Tag des Heils. Gott vergibt, erlöst und macht mein Leben neu. Da geht es nicht um kleine Nachbesserungen. Wir müssen uns nicht bemühen, bessere Menschen zu werden. Hier geht es um Gottes Geschenk für uns, damit wir auch die Wiedergeburt an uns erfahren können, damit er unser Wesen verändern, unser Leben heil und neu machen kann. Das ist heilsame Gnade Gottes für jeden Menschen. Noch ein letztes Beispiel. Ein alter Rabbi gab seinem Schüler den Rat: Tue gründlich Buße für einen Tag vor deinem Tod. Dann kam natürlich die Rückfrage: Ich weiß doch nicht, wenn mein Tod stattfindet. Dann antwortete der Rabbi: Deshalb tue heute und morgen und jeden Tag Buße. Bekenne deine Versagen und nimm Gnade Gottes an. Tue Buße und beginne neu und wenn es möglich ist, jeden Tag. Das war auch Martin Luthers Regel. Es gibt kein Christenleben ohne tägliche Buße, tägliche Hinwendung, tägliche Hingabe an die Liebe Jesu. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der Geist Gottes an euch durch dieses Wort wirkt. Was anderes ist nicht möglich. Lasst dieses Wort in eure Herzen hinein und versucht, die erste Liebe zu gewinnen, wenn ihr sie verloren habt. Ich will es auch versuchen. Soweit, also Amen.